Vor der Predigt möchte ich gern nochmals beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gut zu uns bist. Du schenkst uns so viel gute Sachen, wo wir besonders heute auch an Erntedank sehen. Du schenkst uns die leibliche Nahrung, die wir brauchen, aber auch die geistliche Nahrung. Und wir bitten dich jetzt auch gerade für die Predigt, für das Hören auf dein Wort, dass du zu unseren Herzen sprichst. Öffne du uns die Herzen dafür. Amen. In der Predigt möchte ich gerne den Text vorlesen, den wir nicht schon gehört oder den wir noch nicht gesungen haben, und zwar Psalm 104, die Verse 24 bis 30. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt. Darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Wie gut tut das, Gottes große Werke zu bestaunen, aber auch die ganz kleinen Werke von Gott. Es gibt nämlich so viele Dinge in unserem Leben, die unser Leben schwer machen. Bei den Schülern ist es vielleicht die Schule, eine blöde Prüfung, auf die man lernen muss und man hat so keine Lust daraus. Vielleicht hat man aber auch einen mühsamen Lehrer oder andere Schüler, die einfach einen nicht so gut gesonnen sind und das kann einen niederdrücken. Aber auch wenn man in der Arbeit drinne steckt, gibt es manche Situationen, die bedrückend sind. Und natürlich auch, wenn wir den Fernsehen anschalten, da kommen nicht nur gute Nachrichten, da kommen Haufen Nachrichten, die sind einfach nicht so gut. Und dann drückt das einem die Seele nieder. Von daher ist es so gut, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, aber auch wenn wir in Gottes Schöpfung schauen und sehen, wie viel Gutes hat Gott gemacht. Und dass wir nicht nur sehen, was Gott alles gemacht hat, sondern dass wir Gott auch immer wieder dafür danken, was er tut. Wenn wir in Gottes Schöpfung schauen, da können wir ganz, ganz viele Spuren seiner unendlichen Größe, seiner großen Kraft und seiner göttlichen Weisheit sehen. In Vers 25, da haben wir ja gelesen, dass es im Meer gerade so wimmelt von großen und kleinen Tierchen, die Gott gemacht hat. Ratet mal, wie viele Meerestiere gibt es? Vor allem diejenigen, die jetzt keine Maske anhaben, das sind vor allem die Kinder, die dürfen mal raten, wie viele Tiere gibt es im Meer? Hat jemand einen Vorschlag, Matteo? Unendlich. Nein, unendlich ist falsch. Ein anderer Vorschlag? Sonst dürfen auch die mit Maske mitraten. Ne? Sind ein bisschen weniger wie unendlich, aber das war schon mal nicht schlecht. Kleiner Tipp. Wie viel? 7.000 sind viel, viel mehr wie 7.000. Millionen? Billionen. Nee, das ist auch ein bisschen zu viel. 1 Milliarde ist auch zu viel. Ich? 100 Millionen, das kommt schon näher. Es sind ungefähr laut Wikipedia 2,2 Millionen Tierarten im Meer. Also ich habe ein paar mitgebracht, wo man das sieht. Natürlich gibt es die Fische und eine Unterart der Fische, das ist rechts unten, das sieht man vielleicht nicht so gut. Das sind die Seepferdchen. Es gibt 83 40 Arten von Seepferdchen. Dann gibt es Fische, die sind gar keine Fische, das sind nämlich Säugetiere, die Wale. Etwa 90 Arten von Walen gibt es. Dann Quallen, war da links unten, das soll eine Qualle sein. Quallen gibt es etwa 1000 Arten. Dann Meeresschildkröten, davon gibt es 7 Arten. Und jetzt neulich habe ich mit meinen Kindern da so eine Sendung geschaut über YouTube, über Meeresschildkröten. Und das ist absolut faszinierend. Die legen ja ihre Eier da irgendwo in den Sand und dann schlüpfen die kleinen Schildkröten da aus und dann wandern die schnell ins Meer. Und dann schwimmen die jahrelang im Meer herum, wachsen, werden groß. Tausende von Kilometern legen die zurück im Meer. Und dann kommen die irgendwann zurück an ihren Geburtsstrand oder dort in der Region und legen dort wieder ihre Eier ab. Die Forscher, die haben absolut keine Ahnung, wie funktioniert das genau. Man hat so seine Vermutung, aber im Grunde genommen wissen sie es nicht. Und dann machen sie da so Sender an die Schildkröten drauf, weil sie es einfach erforschen wollen. Sie kommen nicht nach, wie groß die göttliche Weisheit ist, die Schildkröten mit dieser Information ausgestattet hat. Dann gibt es Seesterne, etwa 1600 Arten, und Meeresmuscheln, etwa 8000 Arten. Und jetzt habe ich ja nicht mal 10.000 Arten genannt. Es gibt ungefähr 2,2 Millionen Arten von Tieren im Meer. Uns sind die wenigsten bekannt. Und das ist absolut faszinierend zu sehen, wie vielfältig, wie groß Gott ist. Ich muss sagen, sich ständig da nur mit dem Coronavirus zu beschäftigen, das ist absolut langweilig. Viel interessanter ist es, sich mit Gottes großen Macht und Herrlichkeit, mit seiner Größe, mit seiner Vielfalt auseinanderzusetzen. Denn dort sehen wir, Gott ist genial. Etwas Größeres und Wunderbareres wie Gott und seine Schöpfung gibt es nicht. Und dieser so unglaublich große und mächtige Gott, der hat nicht nur die Welt geschaffen, in der wir leben, in der wir so viel Schönes und Gutes sehen können, sondern in unserem Psalm, da heißt es auch, er erhält seine Schöpfung. Er gibt den Tieren die Nahrung, die sie brauchen. In Vers 27 und 28 heißt es, sie alle warten auf dich, dass du ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Ist interessant, da heißt es, du gibst ihre Speise. Nicht jedes Tier hat dieselbe Nahrung, sondern jedes Tier braucht spezifisch seine Nahrung. Und auch dafür sorgt Gott. Absolut faszinierend. Und wie Gott die Tiere mit Nahrung versorgt, so ist das auch bei uns Menschen. Gott versorgt auch uns mit Nahrung. Und das feiern wir ja heute an Erntedank. Klar, für unsere Nahrung müssen wir manchmal auch was tun. Säen, manchmal Unkraut jäten und dann auch ernten. Die anderen, die sind nicht so in der Landwirtschaft tätig, die verdienen auf andere Weise ihr Geld und gehen dann in der Mikro und im Korb einkaufen. Aber die Bauern, die das angepflanzt haben, die müssen ja auch dafür arbeiten, dass wir das dann entsprechend kaufen können. Aber etwas können wir Menschen nicht machen. Wir können das Zeug, was wir für unsere Nahrung brauchen, nicht wachsen lassen. Wir können die Gerste und das Mais und die Rührbli und so weiter nicht wachsen lassen. Das macht Gott. Er lässt die Sonne aufgehen. Er schenkt den Regen. Und auch das Rindvieh, es gibt ja auch Leute, die essen ein bisschen gern Fleisch, und auch das lässt Gott letztendlich wachsen. Wir können die Rindviecher füttern und misten und so, aber wachsen lassen, das tut Gott. Ja, für unsere Nahrung, die Gott schenkt, wollen wir heute ganz besonders dankbar sein, weil von ihm kommt das letztendlich. Aber Gott ist nicht nur für unsere leibliche Nahrung, für unsere körperliche Nahrung besorgt, sondern wir können Gott auch für unsere geistliche Nahrung danken. Gott versorgt uns auch am geistlichen, inneren Menschen. Durch die Bibel, sein Wort, ernährt Gott uns Tag für Tag, wenn wir darin lesen und die Bibel zu uns reden lassen. Gott hat uns als Gläubige, die wir an Jesus Christus glauben, aber auch in die Gemeinde hineingepflanzt. Und vorhin haben wir so eine Vielzahl von Dingen gesehen, wo wir dankbar sein können für unsere Gemeinde, wo Gott uns auch geistlich ernährt, wo wir kleinere Gruppen haben, wo wir im Glauben wachsen können. Und deshalb wollen wir Gott auch dafür danken. Aber wir wollen uns auch weiterhin treue dafür einsetzen, dass seine Gemeinde gedeihen kann. Wir wollen für sie danken, wir wollen für sie beten, aber dann auch mit dem, was wir haben, mit unseren Mitteln und Möglichkeiten zum Wohl der Gemeinde einsetzen. Übrigens, mit der Gemeinde ist es genau gleich oder ähnlich wie mit unserer täglichen Nahrung. Dass sie gedeiht, dass die Gemeinde gedeiht, das können wir letztendlich nicht machen. Wir können ganz viel aktiv dabei sein und hinein investieren, aber wir können es nicht machen, dass die Gemeinde gedeiht. Als Prediger kann man das nicht, als Ältestenrat kann man das nicht, als Mitarbeiter von verschiedenen Bereichen kann man das nicht machen. Ich merke das immer wieder, wenn ich eine Predigt vorbereite. Ich kann zwar eine Predigt vorbereiten, aber dass dann der göttliche Same, der ausgestreut wird, auch in den Herzen der Menschen ankommt und aufgeht und Frucht bringt, das kann ich nicht machen, sondern das schenkt Gott. Und deshalb wollen wir für all das, was Gott wirkt in unserer Gemeinde, nicht stolz sein und denken, wow, sind wir eine tolle Gemeinde oder haben wir das gut gemacht, sondern wir wollen Gott die Ehre dafür geben und ihm von Herzen dafür danken. Die Bibel, die lehrt uns, dass Gott das Leben erhält. Aber die Bibel, die lehrt uns auch, dass das Leben ein Ende hat. Und das wissen wir auch. Alles Leben hat einmal ein Ende. Irgendwann tut man sterben. In der Schule, da lernt man das auch. Und wenn man die Welt, die Schöpfung anschaut, dann sieht man das auch. Aber in der Schule, da lernen wir ja Folgendes. Dass der Tod eine Erfindung von der Evolution sei. Weil bei der Evolution ist es ja so, der Stärkere gewinnt gegen den Schwächeren und weil der Stärkere überlebt, deshalb kann das ganze Zeug, das Leben sich höher entwickeln. Aber das ist falsch. Die Bibel, die lehrt uns was ganz anderes. Der Tod, das ist letztendlich eine Strafe Gottes, eine Folge der Sünde. Es ist eine Strafe Gottes wegen der Sünde von Adam und Eva. Seit dem Sündenfall, seitdem Adam und Eva Gott ungehorsam waren, ist der Tod in die Welt gekommen. Und seither leidet auch die ganze Schöpfung unter der Vergänglichkeit, unter dem Tod. In unserem Psalm, da ist davon die Rede, in Vers 29, da steht: Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Oden weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Die ganze Tierwelt leidet unter der Vergänglichkeit des Lebens. Wir sehen es gerade auf dem nächsten Foto. Da sieht man so eine ein Fischskelett. Jedes Tier muss einmal sterben. Aber auch die Pflanzenwelt, die leidet unter der Vergänglichkeit. Irgendwann vertrocknen Pflanzen, irgendwann sterben Pflanzen ab. Wir sehen da so einen Baum, wo vertrocknet ist. Und auch wir Menschen sind vergängliche Wesen. Seit dem Sündenfall ist der Tod und auch die Krankheit in die Welt gekommen. Wir leiden nicht nur unter dem Coronavirus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne viel mehr Menschen, die leiden unter anderen schweren Krankheiten. die leiden unter Krebs oder die leiden unter Krankheiten, weil Bakterien irgendwie sie angegriffen haben. Und das ist sehr mühsam und so. Und da gibt es einen Haufen von Leuten, die leiden überhaupt nicht am Coronavirus, sondern an ganz vielen anderen Krankheiten. Und wir müssen vor Augen haben, der Tod, die Vergänglichkeit zeichnet auch unser Leben. Und irgendwann ist es so, dass wir Menschen auch einmal sterben müssen. Da werden wir dann ins Grab gelegt. Aber die Bibel, die lehrt nicht nur, ja, da tut man mal sterben, sondern die sagt auch, wenn wir Menschen sterben und sind in Sünde vor Gott, wir haben keine Sündenvergebung, dann erwartet uns eigentlich das göttliche Gericht. Und das muss uns eigentlich erschrecken. Der Tod, der müsste uns eigentlich erschrecken. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es den Coronavirus gibt, weil das hat uns mal wieder gelernt, dass wir vor der Vergänglichkeit des Lebens erschrecken. Und es ist gut, wenn wir im Bewusstsein haben, wir sterben und dann treten wir vor unseren Schöpfer. Und dann haben wir unser Leben vor unserem Schöpfer zu verantworten, der uns so viel Gutes gegeben hat. Und wie stehen wir in der Stellung vor ihm? Haben wir ihm gedankt für unser Leben? Haben wir danach gesucht, was ist sein Wille für unser Leben? Oder haben wir nur nach unseren eigenen Wegen gelebt? Eigentlich müssen wir erschrecken, weil alle Menschen ausnahmslos sind Sünder und haben nicht getan, was Gottes Wille ist. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern er will sein Leben. Und deshalb hat ja Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, der für unsere Sünden starb. Durch den Glauben an ihn können wir Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben haben. Gott bietet das uns als Geschenk an, im Glauben an Jesus Christus. Und wir können das in Anspruch nehmen, dieses Geschenk, indem wir Jesus unsere Sünden bekennen und ihn als Herrn über unser Leben annehmen. Und wenn wir dieses Geschenk angenommen haben, dann können wir Gott unendlich danken, weil er uns geistliches Leben, ewiges Leben schenkt. Und dieses Wissen, was Jesus uns schenkt, das wollen wir bekannt machen. Wir können mit einer Hoffnung leben, wo über den Tod hinausgeht. Und von dieser Hoffnung redet auch der Vers 30. Da heißt es wunderbar: Sendest du deinen Odem auf, so werden sie erschaffen, und du erneuerst die Gestalt der Erde. Der Tag, wo Gott die Gestalt der Erde erneuert, ist der Tag, wo Jesus Christus das zweite Mal wieder hier auf die Erde kommt. Das sagt die Bibel uns ganz klar und deutlich. Jesus kommt wieder und dann wird er die Gestalt der Erde erneuern. Auf der einen Seite wird er dann Gericht üben über die gottlosen Menschen, über das Böse in der Welt. Aber auf der anderen Seite wird Jesus dann auch als König über die ganze Welt herrschen. Und diese Herrschaft von Jesus wird wunderbare Auswirkungen auf die ganze Schöpfung haben. Wir lesen in der Bibel davon, im Hinblick auf die Tierwelt. Da sehen wir links, nicht so gut, ein Schaf in den Armen von einem Wolf. Die kuscheln da miteinander. Und tatsächlich steht in Jesaja 11, Vers 6, dass der Wolf beim Lämmlein wohnen wird. Die werden miteinander wohnen und der Wolf wird sich nicht am Lamm Kotelett freuen oder so, sondern die werden friedlich miteinander sein. Auch bei uns Menschen wird es eine unglaubliche Veränderung geben. In Jesaja 65, Vers 20 steht, dass wenn jemand 100-jährig stirbt, der wird als Jüngling gelten. Also, wenn jemand als 100-Jähriger stirbt, der wird als Jüngling gelten. Wir Menschen, wir werden nicht mehr wegen irgendwelchen Krankheiten vorzeitig sterben, sondern 100-jährig, da ist mein Jüngling. Und auch in der Pflanzenwelt gibt es ganz faszinierende Veränderungen. In Hesekiel 47, Vers 12, da lesen wir davon, dass es Bäume geben wird, die jeden Monat Frucht tragen werden. Und die haben ganz spezielle Blätter, nämlich die Blätter dieser Bäume, die dienen als Heilmittel für alle Völker. Das heißt, wenn man da so eine blöde Krankheit hat, kann man zu den Bäumen hingehen, ein Blatt essen oder sich einen Tee brauen oder so, und dann wird man gesund. Also genial, was es da für Veränderungen geben wird. Übrigens sind es ganz spezielle Bäume, die an einem besonderen Ort wachsen werden. Und zwar wird es so sein, dass Gott seinen Tempel in Jerusalem haben wird. Und dann wird es einen Strom, einen Fluss geben von Jerusalem aus zum Toten Meer. Übrigens, das Tote Meer, da wird es dann auch wieder Fische geben. Das wird dann wieder belebt sein, das Tote Meer. Und entlang von diesem heilbringenden Strom wachsen diese Bäume. Letztendlich ist diese Heilung, die dann passieren wird, wegen den Bäumen, nicht den Bäumen zu verdanken, sondern Gott, der seine heilende Kraft dort hineinlegt. Von Jesus Christus, unserem Heiland, kommt alles Heil. Und auf diese wunderbare Zukunft, die wir erwarten dürfen, dürfen wir uns freuen. Gerade im Wissen, wir haben einen Heiland, Jesus Christus, ihn dürfen wir jetzt schon kennen. Wir dürfen Jesus Christus aber wieder erwarten. Gerade diese Perspektive, die gibt uns Hoffnung und die ermutigt uns mitten in unserem Alltag. Und da wollen wir Gott danken. Heute an Erntedank, das ist mir ein großes Anliegen, dass wir wieder ganz neu erfüllt werden mit Dankbarkeit. Gott, er schenkt uns alles Leben. Er erhält uns auch alles Leben. Er schenkt uns so wunderbare Nahrung, wie wir hier sehen dürfen. Aber er schenkt uns auch geistliches Leben im Glauben an Jesus Christus und hat uns einen wunderbaren Ort gegeben, die Gemeinde, wo unser geistliches Leben gedeihen kann. Und in allem Schweren, wo wir doch auch in der Welt erleben, schenkt er uns eine Hoffnung, eine wunderbare Perspektive, die uns mit Dank und Freude erfüllt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, du gibst uns so viel Grund zum Danken. Der größte Grund zum Danken ist, Herr Jesus, dass du für uns gekommen bist und für unsere Sünden gestorben bist, auferstanden bist und wiederkommst, dass wir durch den Glauben an dich ein neues Leben, ein verändertes Leben und eine geniale Zukunftsperspektive haben können. Hilf du uns, Tag für Tag immer wieder dafür dankbar zu sein. Aber heute wollen wir uns auch über all die äußeren Gaben freuen, wo du uns gibst, für die Erntedankgaben. Schenk du uns viel Freude und lass du uns von Freude und Dankbarkeit dir gegenüber geprägt unser Leben führen. Amen.